Einen schönen guten Morgen. Wir haben gerade gesungen, die Welt sollte sich freuen oder die Tochter Zion sollte sich freuen. Das sind gute Ideen, aber ich denke, damit können wir ja auch schon mal hier anfangen, oder? Und deswegen fange ich mit einem Witz an. An einem schönen Adventssonntag sitzt ein Mann mit seiner Frau zusammen und sie sagt, ich habe etwas ganz Wunderbares geträumt. Ich habe geträumt, ich sei hier bei unserem Juwelier gewesen und hätte die schönste Perlenkette gesehen, die ich je gesehen habe. Das war wunderbar, dieser Traum von dieser Perlenkette. Und der Ehemann, das war nicht so ein Stoffel, nicht so ein unsensibler Mann, wie viele Ehemänner sind, sondern er sagte nicht so etwas Sinnloses wie, ja komisch, was man so träumt. Und er sagte auch nicht, Träume sind Schäume, sondern er war sehr sensibel, ja, manchmal bedeuten Träume doch mal etwas. Lasst uns doch mal warten, was kommt. Und dann kam Weihnachten. Und der Mann überreicht seiner Frau ein voll verpacktes Geschenk. Und sie ist ganz aufgeregt. Sie öffnet es. Eine schöne Schatulle kommt heraus. Sie öffnet die Schatulle und drin liegt ein Buch. Deute deine Träume richtig. Ich fürchte, solche Erfahrungen, die warten auf uns alle. Dass wir große Erwartungen an den Adventskalender wie Joel oder an Weihnachten, aber die Realität kann dann mit den Erwartungen doch nicht so mithalten. Die Eltern sind gestresst, die Kinder sind vielleicht enttäuscht von den Geschenken, Oma und Opa sind traurig, dass vielleicht der ein oder andere Enkel nicht da war. Kaum eine Zeit ist so überladen mit Erwartungen wie die Advents- und Weihnachtszeit. Wir erwarten und wünschen uns Besinnlichkeit, schöne Feiern, gute Begegnungen, Geschenke, gutes Essen. Und das ist auch alles schön und gut. All das ist wertvoll und macht Weihnachten mit aus. Aber all das ist nicht das Wesentliche. Wenn das alles ist, dann bleibt Weihnachten und Advent bleibt dann leer, wie das Jingle Bells Gedudle in den Läden. Und wir wissen alle, der Kern von Weihnachten ist Jesus Christus. Da kann jeder von uns die 100-Punkte-Antwort geben. Es geht um Jesus und seine Geburt. Aber auch das ist so eine Chiffre. Was soll das denn bedeuten? Und wir werden zu Weihnachten wieder hören von, was der Papst sagt oder die Bischöfe oder die Ratsvorsitzenden. Und sie werden sagen, es geht um Frieden und Nächstenliebe. Aber auch das, wenn das alles ist, ist leer. Um richtige und falsche Erwartungen an Jesus geht es in unserem Predigttext aus Matthäus 11. Und den werde ich uns vorlesen. Da heißt es, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihnen sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Hier in dieser Geschichte geht es also um die Erwartungen von diesem Johannes, dem Täufer. Johannes war der erste Ankündiger von Jesus gewesen, sozusagen der erste Adventsprediger. Das fing schon an, als Johannes ein Embryo war im Bauch seiner Mutter. So lesen wir das im Lukas-Evangelium. Als die schwangere Elisabeth der schwangeren Maria begegnet, da heißt es, dass das Kind in ihrem Körper hüpfte und sich freute. Er war schon im Körper seiner Mutter vom Heiligen Geist erfüllt und er spürt, dass da der Christus ist. Und so ging das dann auch weiter im Leben von Johannes. Als Jesus sich taufen lässt, als er vor Johannes tritt, da ahnt Johannes, oh, da steht ein Höherer vor mir. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe nachzutragen. Und einmal sieht er Jesus und da sagt er, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Ja, aber hier ist jetzt eine andere Situation. Etwas später, Johannes der Täufer ist im Gefängnis. Er hatte sich mit dem König angelegt und ihm gesagt, dass er in Sünde lebt. Heute kriegt man höchstens eine Hausdurchsuchung, wenn man einen Minister einen Schwachkopf nennt. Aber damals konnte man wirklich ins Gefängnis kommen und getötet werden. Und so saß Johannes der Täufer im Gefängnis und er war natürlich irritiert. Er hatte auf Gottes Heilszeit gewartet, gehofft und gekommen ist eine Gefängniszeit. Er hatte gehofft, dass Jesus die Führung übernimmt, aber Jesus predigt nur. Jesus hatte mit Politik nichts am Hut. Jesus war so anders, als sich jedermann den Messias gewünscht hat. Er strebte nicht nach Macht, er hielt sich aus der Politik raus und Jesus war mehr ein Lehrer, ein Prediger als ein Befreier. Und deswegen ist es ziemlich nachvollziehbar, dass Johannes mit seinen falschen Erwartungen enttäuscht war. Aber dann tut er etwas sehr Kluges. Er schickt zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du das nun oder sollen wir auf einen anderen warten? Heute gibt es auch viele, die enttäuscht sind über Gott, Jesus, den Glauben, die Gemeinde. Aber leider nehmen Menschen dann oft einen stillen Abschied, eine innere Kündigung und sie ziehen sich zurück. Sie lassen vielleicht den Glauben fahren, sie trennen sich von der Gemeinde, sie glauben ihren Enttäuschungen. Johannes macht es anders. Mit seinen Enttäuschungen fragt er Jesus, was sagst du denn dazu? Bist du es oder sollen wir weiter warten? Und Jesus gibt diese prägnante Antwort, geht zum Johannes und sagt ihm, was ihr hier seht und hört. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und Glückwunsch an den, der sich nicht an mir ärgert. Und allen, die sich vielleicht auch mit dem Gedanken tragen, sich still zurückzuziehen, möchte ich sagen, macht es wie Johannes. Bring deine Erwartungen zu Jesus. Höre, was er zu sagen hat, was er an Menschen tut, ehe du Abschied nimmst. Die Antwort von Jesus, die ist hochinteressant. Er tröstet Johannes nicht und sagt, du Armer. Jesus argumentiert auch nicht. Jesus erklärt sich nicht, sondern er zitiert nur die Bibel. Jesaja 55, und dort steht das, was Jesus sagt. Sage den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Da werden die Augen der Blinden geheilt und die Ohren der Tauben geöffnet. Da werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Stummen werden jubeln. Jesus gibt als Antwort einfach einen Bibelvers aus dem Alten Testament. Und er zeigt Johannes, was denn die richtigen Erwartungen sind an den Messias. Und Johannes kann damit seine falschen Erwartungen ablegen und sie durch etwas Besseres ersetzen. Es ist nicht weniger, was Jesus ihm gibt, sondern etwas anderes. Es ist nicht Schwächeres, sondern etwas Tieferes. Gottes Herrschaft zeigt sich nicht in der äußeren Macht. Sie zeigt sich nicht in Sieg und Kampf und Überlegenheit, sondern in Hoffnung für die Schwachen, in Heilung für die Kranken, in Aufwertung und Wertschätzung für das Verachtete. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wer von euch enttäuscht ist von Gott, von Jesus, vom Glauben. Ich weiß nicht, wer eine innere Kündigung vielleicht mit sich herumträgt. Manchmal sitzen solche Menschen weiter hinten, manchmal können sie aber auch mittendrin sitzen und keiner ahnt, was da drin los ist. Aber auch dir sagt Jesus nicht, du Armer, die Menschen sind so böse. Er argumentiert nicht, sondern er zitiert die Bibel. Er rückt deine Erwartungen zurecht, indem er dir zeigt, was du von ihm denn wirklich erwarten kannst. Er ist gekommen für die Sünder, für die Verlorenen, für die Kranken, die Heimatlosen, die Depressiven. Er ist gekommen, um diesen Menschen Gottes Liebe zu zeigen, sie zu erneuern, sie wiederherzustellen. Denn Gott will an den Schwachen und den Gebrochenen seine große Liebe zeigen. Das ist die richtige Erwartung, die wir haben dürfen. Darum geht es. Das darfst du bei Jesus erwarten. Es wäre oberflächlich zu meinen, wenn hier von Heilungen die Rede ist, Jesus ginge es vor allem um körperliche Heilungen. ja, Jesus hat geheilt, er hat viel geheilt, aber das war ein messianisches Zeichen. Er hat sich damit ausgewiesen als der Messias. Aber schon damals ging es vor allem um eine geistliche Heilung, eine innere Heilung. Jesus zog die Sünder an, so wie Zachäus. Er zog die Gescheiterten an, wie die sogenannte Ehebrecherin. Huren und Alkoholiker kamen zu ihm und fanden Erneuerung. Vor 2 Wochen haben wir einen ähnlichen Text gehört, da heißt es, dass der Messias oder der Knecht Gottes kommt und den gebrochenen Halm nicht knicken wird und dass er den nur noch glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Für solche Menschen ist Jesus gekommen. Menschen mit gebrochenen Flügeln, Menschen mit gebrochener Biografie, Ausgebrannte und Depressive, die die Hoffnung verloren haben, die sich selber nicht helfen können. Die meisten von uns, denke ich, werden diesen Text kennen. Und ich kann euch da kaum etwas Neues zu erzählen, zu diesen 5 Versen. Aber ich frage mich, ob wir diese Verse wirklich verstanden haben, was das denn bedeutet. Sind wir wegen diesem Jesus hier? Suchen wir das bei ihm, was bei ihm zu finden ist? Ich bin mir da nicht so sicher. Es kann leicht sein, dass wir hier sind, wegen dem einen oder anderen. Vielleicht, um nicht alleine zu sein oder Freunde zu treffen oder weil wir das schon immer machen. Vielleicht sind wir deswegen hier. Aber Jesus ist nicht gekommen als Entertainer oder Bestätiger oder einfach als Tröster. Er ist nicht für die äußere Heilung vor allem gekommen, sondern um uns mit Gott zu versöhnen, dass wir Frieden finden und volles Leben bei ihm. Aber wir müssen natürlich das auch bei ihm suchen. Wir müssen ihm das hinhalten. Diese Nöte, diese inneren Nöte müssen wir ihm hinhalten. Und da muss ich nochmal mit einem Witz weitermachen. Aus der Physiotherapie hat nichts mit Dörte zu tun. Die ist sehr diskret, was ihren Beruf anbelangt. Aber der Witz ist folgender. Kommen 2 Patienten mit Knieproblemen in die Physiotherapie. Sie sitzen im Behandlungszimmer. Und dann kommt die Physiotherapeutin und behandelt den ersten, das Knie, und er hat große Schmerzen und er stöhnt und es ist eine Qual. Und dann geht sie zum zweiten und behandelt ihn und er lächelt und erträgt alles ganz geduldig. Als die Physiotherapeutin weg ist, fragt der Erste, wie hast du das denn ertragen? Der Schmerz war doch die Hölle. Da sagt er, ich bin noch nicht so blöd und halt ihr das kranke Bein hin. Das ist natürlich nicht realistisch. Wer richtige Schmerzen hat, der wird schon das Richtige behandeln lassen, nicht das Gesunde. Aber wie ist das eigentlich bei Gott? Was halten wir ihm hin? Halten wir ihm das hin, was wirklich da ist, was unser Leben versauert und kaputt macht? Oder sind wir da mit dem Oberflächlichen zufrieden, dass er uns so ein bisschen schmeichelt, so ein bisschen Weihnachtsstimmung und dann ist gut. Aber das eigentliche Thema, das bringen wir ihm gar nicht. Jesus sagt zu Johannes und zu uns, was wir wirklich bei ihm suchen dürfen. Nämlich Heil für die Seele, Versöhnung mit Gott, Heilung in unserem fehlgeleiteten Leben, falschen Erwartungen. Und dafür sind wir als Gemeinde hier, dass Menschen die Gnade Gottes erfahren, dass gebrochene Menschen erwartungsvoll hier sind, dass nicht die Starken, die Kranken und Schwachen vergraulen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen die Ebene wechseln. Ihr habt mich von meiner dominanten Seite noch nicht so richtig kennengelernt, aber die gibt es. Es gibt für mich Kernüberzeugungen, die nicht verhandelbar sind. Und da muss ich hier mal etwas Grundsätzliches klären. Eine Gemeinde ist immer eine Mischung unterschiedlicher Menschen, unterschiedlicher Meinungen und Lebensentwürfe. Wir sind hier zusammen, jung und alt, arm und reich, aus der Versammlung oder aus der Landeskirche, gefestigte Christen oder Menschen in Lebenskrisen, Glaubensanfänger, geistliche Vorbilder. All das haben wir hier zusammen. Da sind ganz schön viele Unterschiede zwischen uns. Ich darf also nicht meinen, der andere wäre so, wie ich das gerne von ihm wollte. Ich darf nicht meinen, dass alle so denken wie ich. Und du darfst nicht über mich urteilen. Du darfst nicht schlecht über mich reden, wenn da eine Irritation ist, wenn ich anders bin, als du erwartest. Grundlage hier für uns ist, dass wir einander annehmen. So unterschiedlich wie wir sind, kommen wir zusammen, um gemeinsam Heilung und Hilfe am Evangelium zu finden, um die Bibel aufzuschlagen und zu verstehen, was da steht und was das bedeutet. Wir suchen die Erneuerung durch Jesus Christus, der gekommen ist für gebrochene Menschen. Wir suchen Gottes zurechtbringende Gnade in unserem Leben. Wir halten aneinander fest, auch wenn da diese Unterschiede und Spannungen sind. Damit steht und fällt unsere Gemeinschaft. Ich sage das so deutlich, weil ich gehört habe, dass manchmal über persönliche Situationen geredet wird, dass nicht gut geredet wird übereinander. Und ich sage euch, wie wir es machen. Wir haben hier klare Vorstellungen, was Nachfolge Jesus bedeutet, was die ethischen Maßstäbe sind, zum Beispiel zum Thema Sexualität. Das ist vielleicht in den letzten Jahren in der Gemeinde nicht immer so deutlich geworden. Aber ich denke, keiner wird aus den Latschen kippen, wenn ich sage, nach unserem Verständnis gehört die Sexualität in die Ehe und außerhalb der Ehe ist es Sünde. Punkt. Aber, ganz großes Aber, wenn so etwas unter uns unklar wird, wenn jemand in einer Lebenskrise gerät oder auch in Schuld, wenn jemand anders lebt, was tun wir denn dann? Wie verhalten wir uns? Dann gibt es genau einen richtigen Weg und ein absolutes No-Go. Unser Weg ist es, wenn du etwas siehst, was dich irritiert, dann sprich denjenigen selber an. Tu es freundlich, interessiert, offen. Frag nach, sei gewinnend. Mach es wie Jesus, der zu einer Frau sagt, auch ich verurteile dich nicht. Und wenn du dich das nicht traust, das Gespräch nicht traust, dann komm zu uns Ältesten. Dann führen wir das Gespräch. Das ist eine wesentliche Aufgabe von Ältesten, solche Gespräche zu führen. Und wir werden in die Gespräche gehen, wo unsere Werte unklar vielleicht geworden sind, wo Menschen in Lebenskrisen sind. Wir werden sie begleiten, mit ihnen gemeinsam in der Bibel lesen und schauen, dass ihr Leben vor Gott in Ordnung kommt. Aber ein No-Go ist es, übereinander zu reden, schlecht übereinander zu reden, zu verurteilen. Und wir als Leitung, wir werden uns mit breiten Schultern vor die Menschen stellen, die noch nicht gläubig sind, die vielleicht in Sünde gefallen sind oder in Lebenskrisen sind. Wir werden denen entgegentreten, die abfällig über andere reden. Wir werden darauf achten, dass keine bittere Wurzel unter uns aufwächst. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann kommt doch bitte auf mich oder auf uns Älteste zu und fragt uns danach, statt dass wir auch darüber reden. Also ihr merkt, wenn ich autoritär werde, ist das nicht so ganz bedrohlich. Jesus hilft dem Johannes also, mit seinen Irritationen zurechtzukommen, seine falschen Erwartungen zu korrigieren. Und er sagt, schau in die Heiligen Schriften. Dann zweitens, erwarte, dass durch den Messias Menschen heil werden und Hoffnung finden. Und drittens, schau, was vor deinen Augen ist, was gerade geschieht, dass da Sünder und gebrochene Menschen zu mir kommen und erneuert werden. Ich bin mir ziemlich sicher, Johannes hat das verstanden. Ach so ist das, das steht ja schon in der Bibel. Ich habe das immer überlesen. Die Heilungen sind messianische Zeichen. Der Messias ist nicht gekommen für die Starken, für die Gesunden, für die Sündlosen, die Angeblichen, sondern er ist gekommen für die Gebrochenen. Er ist das Lamm Gottes für die Sünden der Welt. Und ich denke, Johannes hat damit Frieden finden können. Er saß zwar im Gefängnis, aber er wusste, der Messias ist da und richtet das Reich Gottes auf. Er konnte sagen, ich kann sehen oder hören aus den Botschaften, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Nicht ein äußerliches Reich in Sieg und Herrschaft, sondern ein Reich der Heilung, der Versöhnung, der Wiederherstellung, ein Reich der Liebe Gottes. Johannes wurde zwar später, kurze Zeit später, schändlich hingerichtet, aber ich denke, er starb in der Gewissheit, dass er seine Rolle als Ankündiger des Messias, dass er sie ausgefüllt hat und dass der Messias sein Werk da war. Ich schätze, uns geht das auch manchmal so ähnlich wie diesem Johannes. Auch wir sind mit falschen Erwartungen unterwegs. Erwartungen über Gott, Jesus, Glaube oder die Gemeinde. Es sind schöne Erwartungen und manchmal wären wir gerne Berater Gottes, würden ihm sagen, wie es eigentlich zu sein hätte. Aber in Wahrheit führen uns unsere Vorstellungen in die Irre. Weil Gott an einer anderen Baustelle arbeitet, als wir das gerne hätten. Unsere Erwartungen an Gott machen uns unglücklich, aber wir werden heil, wenn wir uns das sagen lassen, um was es wirklich geht. Gott in seiner Freundlichkeit, er lenkt unseren Blick auf die Heiligen Schriften, dass wir von da aus verstehen, wer Jesus ist, um was es Jesus geht, wie das Leben mit Jesus aussieht. Und dann können wir heil werden. Unsere Enttäuschungen werden kleiner. Wir können sehen, was auch Gutes passiert in unserem Leben. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist behutsam mit jedem von uns, der wie so ein geknicktes Rohr ist. Er hat Hoffnung für den, der nur noch leise glimmt wie ein Docht. Und wenn du dich so fühlst, wenn du gebrochen oder leer, müde oder ausgebrannt bist, dann ist nichts verkehrt an dir, sondern du bist hier genau an der richtigen Stelle. Und wenn du schon lange auf Jesus hoffst und da immer wieder Zeiten sind, die dich zurückwerfen, wo du sagst, eigentlich sollte das doch, der Glaubensweg sollte irgendwie immer aufwärts gehen, dann schau doch einfach, wo du gerade bist. Wir sind hier gemeinsam, als alle Menschen zusammen, die zu kämpfen haben, die mit Enttäuschungen und Schwierigkeiten umzugehen haben, mit Sünde, mit Frustrationen. Aber damit kommen wir hierher, um uns wieder zurechtbringen zu lassen von Jesus. Ich bin immer ganz bewegt, wenn ich Seniorenbesuche mache und dann so eine Lebensgeschichte erzählt bekomme. 50, 60 Jahre. Was sind da oft an Tiefen drin und an unglaublichen Belastungen? Aber ich finde es dann erstaunlich, wenn ich dann höre, wie Menschen Halt und Hoffnung gefunden haben durch Jesus Christus, indem sie gelernt, finde ich dann, da kann ich dann sehen, in der Bibel zu lesen, in der Gemeinschaft zu bleiben. Das finde ich dann, da kann ich dann sehen, wie stark dieser Glaube ist. Wir sind alle noch auf dem Weg und im Prozess, in Spannungen. Wir müssen immer wieder unsere falschen Erwartungen abschütteln, aber damit kommen wir hierher. Und kommen wir auf die Bibel zurück. Und daran werden wir heil. Wir lassen uns nicht davon abbringen, das bei Jesus zu suchen. Und darum sind wir im Letzten heute hier. Selbst wenn die gefühlten Bedürfnisse manchmal andere sind, das ist es, was uns lockt in die Gemeinschaft mit Gott. Wir sehen zwar alle so aus, als hätten wir unser Leben im Griff und als wäre alles gut. Und wir wollen dieses Bild den anderen vermitteln. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, wir sind alle Sünder oder Gebrochene oder fast Ausgebrannte. Aber damit kommen wir zu Gott. Wir halten ihm nicht das gesunde Bein hin, sondern das, was da wirklich krank ist, die schmerzhaften Stellen. Und wir vertrauen uns damit Jesus an. Wir richten unsere Erwartungen auf ihn, dass er uns aufrichtet, dass er seine Kraft an uns wirksam wird. Martin Luther soll einmal gesagt haben, zu Weihnachten sehen wir drei Wunder. Erstens die Menschwerdung Gottes, dann die Geburt durch die Jungfrau und drittens den Glauben der Maria. Das dritte ist das größte Wunder. Wenn man darüber nachdenkt, muss man sagen, das stimmt. Dass Gott Wunder tun kann, wie er will, das ist kein Wunder. Dafür ist er Gott. Aber das dritte, der Glaube der Maria, das ist die Antwort des Menschen. Und das ist das, was Gott nicht einfach macht, sondern wozu ein Mensch bereit wird. Und die Frage ist, wenn Jesus kommt, wird er diesen Glauben bei uns finden, dass wir an ihn als an Gottes Retter und Messias glauben? Ich wünsche uns, dass wir uns zurechtbringen lassen durch diesen Text und unsere Erwartungen korrigieren lassen zu etwas viel Besserem, als wir uns gedacht haben. Amen. Ich möchte, dass wir noch mal ein Lied singen, das wir, glaube ich, erst ein, zweimal gesungen haben, das genau zu dem Text passt. Blinde werden sehen und Lahme werden gehen. Und da das noch nicht so verinnerlicht ist, werde ich das von hier vorne anstimmen. Können wir den Text haben? Ja.